los ist. Heute der 20.10. nochmal 2025, 17.27 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. So, jetzt hat es ja letztlich der Letzte verstanden. Der US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg entlang der aktuellen Frontlinien bekräftigt. Für ein Ende der Kämpfe sollte der Frontverlauf eingefroren werden, sagte Trump vor Journalisten im Regierungsflugzeug Air Force One. Dazu würde eine Teilung der Donbass-Region gehören. Der Großteil des Gebietes solle Russland überlassen werden. Der Präsident sagte wörtlich, lasst es so zerteilt, wie es jetzt ist. Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten. Die Aussagen markieren eine weitere Kursänderung des US-Präsidenten. In den vergangenen Wochen hatte Trump zunehmend Ungeduld gegenüber dem russischen Präsidenten Putin gezeigt. Nun bewegt er sich in Richtung einer Haltung, die von der Ukraine verlangt, auf die Rückeroberung von russisch besetzten Gebieten zu verzichten. Taco Trump hat wieder zugeschlagen und das just nach dem Telefonat mit Wladimir, dem Schlechter Putin. Wer hätte das ahnen können, dass Agent Krushnov sich dann doch nochmal nach einer kurzen Rücksprache mit seinem Vorgesetzten zu einer solchen Änderung hinreißen lässt. Nun, mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Leider muss man von dem, oh, ist nicht mal ein Jahr im Amt, ne? Jesus fucking Christ, das ist so eine Katastrophe, dieser Mann. Leider muss man von Trump alles erwarten. Ich hoffe, die No-Kings-Proteste setzen dem Ganzen potenziell bald ein Ende. Ich erwarte das nicht. Ich hoffe genauso, dass die Proteste immer größer werden, damit eine klare, große Gruppe der Bevölkerung ihre Position zu dem autokratischen, diktatorähnlichen Führungsstil von Donald Trump positioniert. Ja, das ist eine Katastrophe, was da passiert. Mal gucken, wie diese Forderungen jetzt, zu was die führen. Das kann ich noch nicht sagen. Er hat jetzt gesagt, Donbass muss für den Frieden zerteilt werden. Gucken wir in den Deutschlandfunk und das jetzt mal in eine andere Richtung, leicht verändert, nämlich nach Nahost. Israel lässt nach einem Aussetzen der Hilfslieferung wieder humanitäre Güter in den Gazastreifen. Ein Militärsprecher sagt, der Grenzübergang Kerem Shalom werde dafür geöffnet. Jenan Rafah bleibe dagegen bis auf Weiteres geschlossen. Israel hatte gestern mehrere Übergänge geschlossen und dies mit einer Verletzung der Waffen vereinbart durch die militant-islamistische Hamas. Zuvor waren die israelische Armee zufolge Soldaten im Süden des Gazastreifens angegriffen worden. Ist übrigens wichtig, das zu sagen. Das ist wichtig. Ne? Ich finde es ultra nützlich, wenn wir als deutsche Medien oder wenn deutsche Medienhäuser sagen, woher die Informationen kommen. Und darum möchte ich diesen Satz nochmal vorlesen. Zuvor waren der israelischen Armee zufolge Soldaten. Damit ist es over. Also damit ist der israelischen Armee nach dem Genozid im Gazastreifen noch irgendein Wort zu glauben, das ist damit durch. Dass man das so transparent bekannt macht, hilft mir auf jeden Fall einzuordnen, dass ich kein Wort diesbezüglich glauben sollte. Israel flog daraufhin die schwersten Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe mit 44 Todesopfern. Beide Seiten erklärten später, sich weiter an die Waffenruhevereinbarung zu halten. Dennoch kam es im Gazastreifen inzwischen zu einem weiteren Zwischenfall. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA wurde bei israelischem Beschuss im Osten von Gazastadt 4 Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, erneut, Palästinenser hätten ein von Militär kontrolliertes Gebiet betreten und sich dort Soldaten genähert. Diese hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Memo nochmal, um Erinnerung, ohne Gewalt bleibt Netanyahu nicht an der Macht. Ich würde sogar das Argument aufmachen, ohne Gewalt bleibt Netanyahu nicht mal ein freier Mann. Ein nachhaltiger Frieden in Gaza, ein nachhaltiger Frieden in Nahost würde dazu führen, dass Benjamin Netanyahu verurteilt wird, langfristig. Und deswegen passiert das nicht. Das ist auch der Grund, warum die Ursachen und die Untersuchungsgruppen bezüglich der Aufklärung zum 7. Oktober weiterhin unterdrückt werden. Denn da gibt es tatsächlich kredibile Fragen, wie es sein kann, dass das Militär nicht im Zusammenhang mit den Eindringlingen vom 7. Oktober reagiert hat. Da gibt es tatsächlich einen Untersuchungsausschuss, der tagen möchte. Solange Netanyahu an der Macht ist und er das verhindert im Zusammenhang mit dem Krieg, ist das eine Undenkbarkeit. Weiter heißt es in dem Artikel, Unterhändler wollen ab heute in Ägypten über die nächsten Schritte verhandeln. Streitpunkte sind unter anderem die Entwaffnung der Hamas, der komplette Abzug der israelischen Armee aus Gaza und die Zukunft des großflächigen zerstörten Küstengebiets. Der SPD-Außenminister, Außenpolitiker Ahmetovic, mahnte die Umsetzung der zweiten Phase des Gaza-Abkommens an. Die Konfliktparteien müssen sich an die Vereinbarung halten. Es gäbe eine Chance auf einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen, wenn ein politischer Wille da sei. Die ersten Hochrechnungen, die ich gehört habe, übrigens über den Wiederaufbau von Gaza, sagen, Gaza ist in 80 Jahren dann wieder aufgebaut. In 80 Jahren. Was crazy ist. 80 Jahre. Die letzte Zahl, die ich gehört habe. Na gut, wenn das hier sofort losgehen würde, wahrscheinlich wird es länger dauern. Naja, kaputt machen geht an dieser Stelle immer schneller, das ist korrekt. Das sind zwei kurze Artikel zu den Ereignissen bezüglich der Ukraine und im Nahost. Jetzt möchte ich nochmal mit einem Blick in die Süddeutsche Zeitung vom gestrigen Überfall auf den Louvre sprechen. Wie die Diebe ihren Coup planten. In Frankreich herrscht noch immer Fassungslosigkeit. Wer sind die Diebe? Was haben sie mitgenommen? Und wieso lag plötzlich eine Krone auf der Straße? Was wir über den Kunstdiebstahl im Louvre wissen und was nicht. Jahrhundertraub, auf Französisch Casse de Sicile oder Cecil. Wie oft wurde der Superlativ wohl schon bemüht, auch überstrapaziert? Wenn die Zeitung Le Parisien, die in pariserischen Dingen eine gefestigte Deutungshoheit genießt, den Casse de Sicile am Tag danach in großen Blättern über ihre ganze erste Seite zieht, dann muss man das ernst nehmen. Noch immer wundert man sich darüber, wie leicht eine Bande von Dieben ins größte Museum der Welt, den Pariser Louvre, eindringen konnte und mit den französischen Kronjuwelen wieder wegfuhr. Viele Fragen sind offen, sehr heikle sind dabei und so blieb das Museum auch am Montag geschlossen. Also, die Türen des Louvre in Paris öffnen am Sonntagmorgen um 9. Eine halbe Stunde später, um 9.30 Uhr, fahren an der Südseite des Museums, dem Quai François Mitterrand, zwei Motorräder vor. Modell T-Max von Yamaha. Vier Männer sind es insgesamt. Zwei von ihnen bleiben unten. Die Motoren laufen. Zwei steigen in einen Warenaufzug, wie man ihn von Umzügen kennt. Der Aufzug steht auch am Sonntagnachmittag noch vor Ort, wie Fotos zeigen. Die Männer fahren damit in den ersten Stock des Flügels Denon. Einer trägt eine gelbe, der andere eine orangefarbene Arbeitsweste. Ihre Gesichter haben sie vermummt. Sie fräsen ein Loch in ein Fenster. Es ist auf späteren Aufnahmen deutlich zu erkennen. Dann steigen die Männer in die Galerie der Apollon, Saal 705 des Louvre ein. Der erste Alarm geht los. 10 Besucher sind schon im Saal. Aufbewahrt werden dort der Schmuck Napoleons und der Könige Frankreichs in 3 Glaskästen. Und 4 Aufseher sind auch da. Früher waren es mal 6 in diesem prächtigen Saal, einem der wichtigsten im ganzen Museum. Dann 5, aus Spargründen. Am Morgen, zu dieser Zeit, sind es jeweils nur 4. Die 2 Räuber bedrohen die Beamten mit einer Fräse, schneiden dann Löcher in 2 Schmuckvitrinen. Auch deren Alarm geht los. Sie türmen mit 9 Schmuckstücken über den Lastenaufzug. Die Werkzeuge und die Westen lassen sie am Fuß der Leiter liegen. Sie versuchen noch, den Aufzug in Brand zu setzen. Geht nicht. Dann fahren sie weg, Richtung Autobahn A6. Die ganze Operation dauert nur 7 Minuten. Was haben sie denn jetzt gestohlen? Offenbar handelt es sich bei dem Verlust um ein Diadem aus Diamanten. Von Königin Eugène kam ein Diadem mit 2000 Diamanten und ein Corsage-Knoten weg. Vermisst wird offenbar auch eine Brosche. Gestohlen wurde offenbar auch ein Collier und Ohrringe aus Saphiren, die sowohl König Marie Amélie als auch Königin Hortense trugen. Außerdem sollen in der Beute eine Halskette mit Smaragden aus der Schatulle von Königin Marie-Louise enthalten sein. Ebenso die dazu passenden Ohrringe. Die Krone von Königin Eugène, die das 9. Diebesstück, lag am Fluchtort am Boden, ramponiert. Das Bild zeigt die Krone vor dem Zeitpunkt des Diebstahls. Ich habe hier gerade ein Bild vor. Am Ende musste alles sehr schnell gehen. Die Diebe gingen wohl davon aus, dass sie mehr Zeit haben würden. Die Museumsdirektion sagt, die Beamten des Louvre hätten sie in die Flucht geschlagen. Wie hoch ist denn jetzt der Verlust? Die Behörden nennen ihn insondimable, unschätzbar. Gemeint ist, der Verlust ist so groß, auch emotional für die Franzosen, dass man sich gar nicht mit Zahlen aufhalten sollte. Ein Experte sagt der Zeitung Le Monde, natürlich könne man den Wert schätzen und der sei nun mal astronomisch bei den Tausenden von Diamanten, die gestohlen wurden. Am Ende aber, sagt der Experte, ist dieser Diebstahl aber vor allem deshalb unerträglich, weil ein Stück Kulturgut weg ist. Die Schmuckstücke seien unverkäuflich in ihrer jetzigen Form, aber in Einzelteilen zerlegt, gehe das ganz einfach. Das Gold einerseits, die Diamanten andererseits. Was weiß man denn über die Täter? Nicht viel. Es gibt nur Thesen. Ziemlich zufällige und vor allem generische. In einer ersten Reaktion sagte Innenminister Lorraine Nunez, man gehe von einer routinierten Bande aus, die den Coup genau geplant haben, in allen Details. Nicht so gut zu dieser Version passt, dass die Diebe ausgerechnet das wertvollste Stück in der Galerie d'Apollon den Diamanten, Le Regent, über 140 Karat liegen ließen. Die Pariser Staatsanwältin Laure Bercou geht davon aus, dass der Überfall das Werk der organisierten Kriminalität gewesen sei. Aus Polizeikreisen verlautet, man könne sich vorstellen, dass die Bande im Auftrag von Dritten gehandelt hätte. Etwa von einem Sammler oder von einem russischen Oligarchen. Alles offen. Zumindest nach außen. Staatspräsident Emmanuel Macron versprach, man werde die Männer stellen und die Juwelen finden. Der Innenminister schickte noch nach, sehr schnell. Also jetzt, wo Macron sich eingeschaltet hat und die Polizei danach sucht, gehe ich davon aus, sie werden die Rohlinge niemals finden. Und damit ist es vielleicht gut, sich die Bilder aufzuhängen oder so. Sie können ja in die Vitrinen die Bilder der Schmuckstücke legen, einfach so. Hier lag mal. Wie kann es übrigens sein, also ganz ehrlich, wie kann es sein, dass Diamanten mittlerweile in so unglaublicher Qualität synthetisch hergestellt werden zu einem Spottpreis und die nicht ein Replikat in den Louvre gelegt haben, um einfach solche Szenarien zu fucking verhindern? Da liegen die Originale drinne, Bruder? In dem beschissenen Louvre? Über einen Lastenaufzug erreichbar? Seid ihr besoffen? Mon Dieu! Das kann... Was? Warum? Hä? Was? Bruder, ich kenne Stories von Rappern, die sich nicht mit ihrer 25.000 Euro Uhr raustrauen und auf AliExpress ein 100 Euro Replikat kaufen. Und da liegt einfach der fucking Regent mit 140 Karat in der Schaufensterscheiße drinne. Wollt ihr mich verarschen? Frankreich, wollt ihr mich verarschen? Brudi, was ist los? Entschuldigung. Ist das geiler vom Gefühl her oder was? Oh, mon Dieu, guck mal, wie gut das glitzert. Hä? Was ist denn los, ey? Also wirklich, ne? Das ist also, kann ich, ich war mir nicht klar.
Das muss alles authentisch sein.
Warum hatten es die Diebe so leicht? In Frankreich heißt es, die Museen des Landes seien vulnerable. Anders ausgedrückt, es gibt nicht genügend Mittel, um die vielen großartigen Häuser und deren Schätze vor übel Beleumdeten zu schützen. Auch im Louvre mit seinen 35.000 ausgestellten Werken und Preziosen fehlt es allerdings an elementarsten Dingen. Der französische Rechnungshof detailliert in einem Bericht, dass es in vielen Flügeln und Sälen dramatisch an Überwachungskameras mangelt. Das Programm zur Verbesserung der Situation sei immer wieder verschoben oder ausgedünnt worden, während gleichzeitig die Aufhübschung des Museums für 700 an 800 Millionen Euro geplant werde. In einem Drittel aller Säle des Louvre gäbe es überhaupt keine Kameras. Ist das so schlau, das jetzt zu schreiben und das Statement zu machen? Ich meine, jetzt stellt sich also raus, dass im Louvre überhaupt wenig Bewachung. Ist das jetzt so eine gute Idee jetzt? Einfach, also, ist es gut, dass jetzt... Das sind Originale ausgestellt, okay? Okay, alles klar. Gut, ich wollte es nur fragen, ne? Die Problematik ist also bekannt. Die Gewerkschaften des Personals waren schon lange. Und so wurde... Lorenz de Cars, seit 2021 Direktorin des Louvre, nach Erkenntnis von Le Monde von manchen ausgebuht, als sie die Belegschaft am Sonntagnachmittag über den Überfall informierte. Wie laufen denn die Untersuchungen? 60 Ermittler sind angesetzt fürs Erste. Sie studieren die Aufnahmen der Überwachungskameras, von denen draußen und von denen drin. Der Warenaufzug wurde weggebracht in ein Depot der Kriminalpolizei. Forensiker sollen jetzt jeden Zentimeter nach DNA-Spuren absuchen. Die Fahnder erhoffen sich auch etwas von den liegen gelassenen Werkzeugen, den Westen und von einem Scooter, den sie gefunden haben. Gibt es politische Konsequenzen? Bisher sind es nur Polemiken. Denkwürdig ist allerdings, dass die Regierung nur spärlich informiert, als wollte sie sich in einen genauen Kommunikationsplan eben noch überlegen. Die Sorge um das Image Frankreich ist groß, die Stimmung entsprechend gereizt. Justizminister Gérald Darmanin, davor lange Zeit Innenminister des Landes, wurde im Radio gefragt, ob er sich nicht auch ein bisschen mitverantwortlich fühle für das Debakel im Louvre. Schließlich sei er die Sicherheit ja lange in seine Kompetenz gefallen. Darmanin reagierte irritiert auf den Interviewer.
Klar, wenn Sie meinen...
Dann können Sie mich ja gleich verantwortlich machen für alle Überfälle und Einbrüche in den fast 5 Jahren, in denen ich Innenminister war. Und ich finde gut, dass wir das... Ich finde, das sollten wir auch mit Alexander Dobrindt machen, tatsächlich. Ich finde, Alexander Dobrindt sollte auch die Verantwortung tragen, wenn euren Keller eingebrochen wird oder so. Dann sollte den ja mal beiseite nehmen und sagen, Herr Dobrindt, in meinen Keller wurde eingebrochen, Sie mieses Schwein. Warum machen Sie da nichts? Warum stehen da keine Wachen? Warum stehen die Wachen an den deutschen Grenzen und wenden sich gegen Polen? Sie Mistschwein, Sie, Dobrindt. Naja. Wie viele Kellerräume man absichern könnte, wenn die Bundespolizisten nicht an den europäischen Außengrenzen, an den deutsch-europäischen Außengrenzen stehen würden. Katastrophe. So, ihr wisst Bescheid, ihr seid informiert aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist also im Louvre passiert. Ich halte euch über Ermittlungsergebnisse auf dem Laufenden und ich halte euch über den eventuell sehr großen Diamanten auf dem eBay, der auf eBay kommt, auf dem Laufenden. Ich würde jetzt definitiv darauf appellieren und sagen, yo, man sollte... die Originale dort austauschen und Replikate anfertigen, damit die Leute da etwas bewundern können, was eventuell ähnlich schön ist, aber weniger kostbar. Das ist meine. Wenn nicht, okay, dann beschwert euch nicht. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Wenn das nur ein Glaskasten ist, den man aufhauen kann und dann nimmt man das da raus, ist in Ordnung. Das kommt aus der Süddeutschen Zeitung übrigens. Dann gucken wir mal in die Tagesschau. Und da kommen ermutigende Signale beim Wohnungsbau. Die Stimmung bei den Unternehmen des deutschen Wohnungsbaus hat sich einer IFO-Umfrage zufolge aufgehellt. Aber die Auftragslage bleibt insgesamt mau, trotz steigender Baugenehmigungen. Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau ist so gut wie seit über 3 Jahren nicht mehr. Nach einem Dämpfer im August legte das Barometer für das Wohnungsbau-Geschäftsklima im September kräftig von minus 26 auf minus 21,8 Punkte zu. Das ist der höchste Wert seit 2022, wie das Münchner IFO-Institut heute zu seiner Umfrage mitteilt. Die Unternehmen bewerten demnach sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate deutlich besser. Der Wohnungsbau atmet etwas auf, sagte der Leiter der IFO-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Eine echte Trendwende sieht Wohlrabe zwar nicht, aber der Tiefpunkt scheint durchschritten. Trotz der positiven Signale bleibt die Auftragslage angespannt. Der Anteil der Firmen, die über einen Auftragsmangel klagen, stieg sogar von 45,7 auf 46,7%. Auch der Anteil der Unternehmen, die mit Stornierungen zu kämpfen haben, bleibt hoch. Es ist allerdings ein Hauch von 8,5 auf 8,4% zurückgegangen. Die gestiegenen Baugenehmigungen schlagen sich bislang noch nicht in den Auftragsbüchern nieder. Unlängst hat es bei den Baugenehmigungen ein positives Signal gegeben. Von Januar bis August erteilten die Behörden laut Statistischem Bundesamt deutschlandweit Genehmigungen für den Bau von 151.200 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden. Das waren 6,5% der oder 9.300 Wohnungen mehr als vom Januar bis zum August. Zitat: Der Tiefbau der Wohnungsbaukrise liegt nun eindeutig hinter uns und die Bauwirtschaft könnte in den kommenden Jahren eine wichtige Konjunkturstütze werden, hatte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung Sebastian Dullien die Daten kommentiert. Die steigende Zahl der Baugenehmigungen werde sich etwas verzögert auch in den Aufträgen und Bautätigkeiten niederschlagen. Mit dem sogenannten Bauturbo soll nun die Krise im Wohnungsbau eingedämmt werden. Das Gesetz sieht vor, etwa für die Kommunen das Genehmigungsverfahren für Neubauten, Nachverdichtungen sowie Aufstockung deutlich von rund 5 Jahren auf 3 Monate zu beschleunigen. Die Regelung soll befristet bis Ende 2030 gelten. Ein Bauturbo alleine baue noch keine Häuser. Hohe Zinsen, wenige Fördermöglichkeiten, viel Bürokratie bremsen aber viele Bauwillige weiter aus. So Hauptgeschäftsführer Felix Paklepper vom Zentralverband Deutscher Baugewerbe. Ah, diese scheiß Zinsen. Mein Gott, wenn die Zinsen nur, die Zinsen sind fucking niedrig. What the fuck are we talking about? Die Zinsen sind nicht das beschissene Problem. Wir sind im kompletten Normalbereich. Wenn die Zinsen das Problem werden, wäre das Problem jetzt schon gegessen. Das Problem ist, dass sich die Leute ein normales Leben nicht mehr fucking leisten können. Das ist das Problem. Ja, und da helfen auch keine lustigen Einsparungen oder irgendwelche Reduktionen, sondern es ist halt einfach alles viel zu teuer geworden und da bleibt gar nicht daran zu denken, ein Haus zu bauen. Absolut wild. Apropos wild. CDU-Chef Friedrich Merz hat die klare Abgrenzung von der AfD bekräftigt. Allerdings steht Merz selber derzeit wegen einer Wortwahl in der Kritik, die an Äußerungen aus der AfD erinnert. Zurücknehmen will er sie aber nicht. Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach einer 2-tägigen Präsidiumsklausur seiner Partei eine klare Abgrenzung der CDU zur AfD bekräftigt. Merz bezeichnet die AfD als Hauptgegner der CDU in bevorstehenden Landtagswahlen und schloss jegliche Zusammenarbeit mit der Partei unter seiner Führung strikt aus. Merz betonte, dass die AfD nicht nur die Politik der vergangenen 10 Jahre in Frage stelle, sondern auch die grundlegenden Entscheidungen der Bundesrepublik seit 1949. Es trennt uns nicht nur Details, es trennt uns grundsätzlich politische Überzeugung. Der Miesmacher-Rhetorik der AfD wolle er ein anderes Deutschlandbild entgegensetzen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte, Hauptgeschäftsmodell der AfD seien Probleme. Deshalb habe sie, Zitat, Hunger nach neuen Problemen und sei gar nicht darauf eingestellt, nach Lösungen zu suchen. Dem wolle man ein Bild entgegensetzen, das positiv und optimistisch sei. Kanzler Merz steht derzeit aber selbst wegen einer Äußerung in der Kritik, die viele als pauschale Abwertung von Migranten verstanden hatten. Etwas, was bislang vor allem AfD-Politiker zugeschrieben wurden. Grüne und Linke forderten eine Entschuldigung von Merz, aber auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, wie Merz ein CDU-Politiker, distanzierte sich von der Wortwahl. Merz war aber bei einem Termin in Potsdam am vergangenen Dienstag, Dienstag vergangener Woche, von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden. Daraufhin sagte der Kanzler, dass seine Regierung dabei sei, Versäumnisse in der Migrationspolitik zu korrigieren und dabei auch Fortschritte mache, was die binnen eines Jahres gesunkenen Zahl an neuen Asylanträgen zeigen. Und dann folgte eben dieser Satz. Kurze Sternchen, die Migrationspolitik der Union hat wesentlich weniger mit den sinkenden Asylanträgen zu tun, als die Union natürlich behauptet. Die Asylanträge sind schon vor Antritt von Alexander Dobrindt und seiner rechtswidrigen Grenzkontrollen und der Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen Richtung der europäischen Nachbarn deutlich zurückgegangen. Das hat überhaupt, wenn dann nur, irrelevanter Größe mit diesen Suchenden zu tun. Also mit diesen Grenzkontrollen und diesen Versäumniskorrekturen zu tun. Das ist natürlich falsch. Und das ist auch nachweislich falsch, weil das würde ja bedeuten, man könnte nachweisen, dass mit Amtsantritt der Union und den Maßnahmen dazu da erst die Asylantragszahlen zurückgegangen sind. Das ist aber nicht wahr. Das war schon vorher zu erkennen. Und das hat mit geopolitischen Ereignissen zu tun. Beispielsweise Umstürzen in Syrien und anderen instrumentalen Ereignissen auf der ganzen Welt, die halt einfach Zustromsfaktoren sind. Und es sollte ja auch kein Geheimnis sein, dass Stabilisierung im Ausland immer bedeutet, dass die Zahl von Geflüchteten zurückgeht. Unabhängig davon nochmal, das ist auch ein Fakt, das muss man einfach sagen, da lügt er, die Asylanträge gingen vorher schon zurück. Das ist ein belegter Fakt. Er hat auf jeden Fall folgenden Satz gesagt. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführung zu ermöglichen und durchzuführen. Merz nahm nach der CDU-Klausurtagung erstmals persönlich Stellung zu der Kritik an der Äußerung und sieht keinen Grund für eine Entschuldigung. Ich habe gar nichts zurückzunehmen, im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal, wir müssen daran etwas ändern und der Bundesinnenminister ist dabei, etwas daran zu ändern. Ladies and Gentlemen, das ist AfD-Rhetorik. Das ist AfD-Rhetorik. Das ist auch der Grund, warum das zu einer großen Kritik kommt, obwohl man ja schon gewohnt davon ist oder gewöhnt ist, dass die CDU so tendenziell zu einer eher sehr rechten Partei geworden ist. Das ist ganz klar AfD-Rhetorik. Also wenn jemand das sagen würde, würde ich sagen, das hat jemand von der AfD gesagt. Wenn mir nicht bekannt gewesen wäre, dass das ein Bundeskanzler-Zitat ist, double down, hätte ich zu 100% sicher gesagt, das ist AfD-Politik. Ganz klar. Merz betont, er habe viel Zustimmung für seine Äußerungen bekommen. Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist. Spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Friedrich Merz wendet hier eine Strategie an, die man normalerweise nur von Influencern kennt. Ich habe dazu auch positive Kommentare bekommen und deswegen kann das ja nicht so falsch sein. Und dann blendet er die positiven Kommentare ein in einem Statement-Video. Es geht um die, Zitat, Sicherheit im öffentlichen Raum, betont der CDU-Vorsitzende. Nur wenn diese gewährleistet ist, würden die Menschen, Zitat, auch Vertrauen zurück zu den politischen Parteien finden. Für die Leute, die gerade nicht verstehen, was das Problem hier ist, ist, dass die Konzentration der Problematik ist nicht, dass die Stadtbildäußerung so getroffen wurde. Wenn er gesagt hätte, wir haben ein Problem mit dem Stadtbild, hätte man da, wer weiß was, interpretieren können. Das Problem ist, er hat gesagt, er hat ein Problem mit dem Stadtbild und die Lösung dafür sind Rückführung. Und damit schafft er eine automatische Verbindung zwischen dem Problem und Migranten. Migranten. Nicht Kriminalität, nicht was auch immer, sondern Migranten. Er verbindet es zwischen Migration und Rückführung und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Die Kritik an Merz entzündete sich allerdings nicht an seiner Forderung nach mehr Sicherheit, sondern ausdrücklich an seiner Wortwahl. Das impliziert nämlich alle ausländisch gelesenen Menschen. Kriminalität sollte man nie mit einem Gefühl begegnen, sondern immer mit belastbaren Zahlen. So formulierte es Berlins regierender Bürgermeister Wegener. Es sei wichtig, Täterkreise zu benennen, wo sich diese in Statistiken zeigten. Zitat, aber das pauschal zu sagen, halte ich für falsch. Der Grünpolitiker Cem Özdemir pflichtet Merz bei, dass es tatsächlich, Zitat, unerträgliche Zustände in Innenstädten gebe. Damit müsse man sich jetzt beschäftigen. Wenn wir es nicht machen, dann ist es quasi ein Aufruf, die AfD zu wählen. Er forderte aber ausdrücklich, das Thema Migration sensibler zu behandeln und nicht zu pauschalisieren. Ja, das ist Cem Özdemir. Und ich möchte Herr Banaschak jetzt nochmal ganz persönlich fragen. Hallo Herr Banaschak, wann Parteiausschlussverfahren gegen Cem Özdemir? Weil Cem Özdemir spricht von, Zitat, unerträglichen Zuständen. Der ist in der falschen Partei. Cem Özdemir befindet sich im Wahlkampfmodus und das kann er im Zusammenhang mit der Opposition aus der aus den Grünen heraus nun nicht mit seinen, mit, also das ist nicht mit den Grünen zu vereinbaren. Also das, was zur Hölle redet der Mann? Cem Özdemir sollte vielleicht die Partei wechseln, dann kann er das in der CDU machen. Also real talk, das kann er in der CDU machen. Und damit kann er, ich weiß nicht, ob die Leute in der CDU jemanden akzeptieren, der vegetarisch bzw. vegan ist, aber ich glaube, das spielt eher eine untergeordnete Rolle für ihn. Hauptsache, der ist gegen Ausländer. Und das scheint er ja ganz gut zu sein. Weiter heißt es übrigens, das Zitat klügste in der Debatte habe der regierende Bürgermeister von Berlin gesagt, so Özdemir, er habe auf den Punkt gebracht, was das eigentliche Problem sei, Kriminalität, Gewalt und Müll. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Nathalie Palmlick, sagte, Migration dürfte nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden. Das spalte die Gesellschaft noch mehr und helfe am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fordern. Der Großteil der Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, sei gut integriert und habe eine hohe Identifikation mit dem Land. Zitat: Wir sollten aufpassen, dass wir das nicht zerstören, mahnte die SPD-Politiker. Merz nahm nach der Klausurtage noch zu einer Reihe weiterer Themen Stellung. Im Bereich der nationalen Sicherheit kündigte er einen Aktionsplan zur Abwehr hybrider Bedrohungen an, die unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Konfliktes liegen. Der neu eingerichtete Nationale Sicherheitsrat der Bundesregierung werde sich in einer konstituierenden Sitzung mit dem umfassenden Plan befassen, der Maßnahmen gegen Spionage, Sabotage und Drohnenangriffe umfasst. Die schwarz-rote Koalition rief der Kanzler zu weniger Streit auf. Die Regierung muss Probleme lösen, so Merz. Sie dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass sie zerstritten ist. Nach einem erfolgreichen Koalitionsausschuss habe es, Zitat, plötzlich eine Auseinandersetzung in der SPD-Fraktion zum Wehrdienstgesetz gegeben. So etwas dürfte sich nicht wiederholen. Er habe dazu mit Verteidigungsminister Pistorius telefoniert. Man wolle sich in den nächsten Tagen zusammensetzen, um das Problem zu lösen. Also diese nicht zerstrittene Regierung, die ihre Arbeit so gut macht, könnte man ja eventuell verargumentieren, wenn die ihre Arbeit gut macht. Aber gucken wir mal auf die großen Debatten rund um die Versprechen der CDU. Im Zusammenhang mit ihrem Kernthema, nämlich dem Bürgergeld. Und da komme ich zum letzten Artikel von heute. Wie sehen denn die erfreulich erquickenden Einsparungen zum Bürgergeld aus? Wie viele Milliarden sind es? Das ist die Frage, die ich stelle. Ja, ganz, man kann ja sagen, Friedrich Merz am Anfang von 30 Milliarden, dann waren es irgendwie 10 Milliarden, dann waren es 6 Milliarden, dann waren es 3 Milliarden. Wie viele Milliarden werden jetzt durch die neue Grundsicherung eingespart? Und ich habe hier einen Artikel von der Tagesschau, die das mal berichtet, wie viele Milliarden man da jetzt einspart. Aus dem Bürgergeld sollen im kommenden Jahr die sogenannte Grundsicherung werden. Das Bundesarbeitsministerium unter Ressortchefin Bärbel Bass hat nun den ersten Gesetzesentwurf dafür vorgelegt. Darin aufgeführt werden auch die möglich geschätzten Einsparungen, welche die Reform der Sozialleistungen ermöglichen soll. Doch die liegen weit unter der Zielmarke des Bundeskanzlers Friedrich Merz Anfang September gesetzt wurden. Auch das Arbeitsministerium selbst rechnet laut dem eigenen Entwurf damit, dass die Reform keine, Zitat, nennenswerten Einsparungen bringen würde. Diese könnten erst durch, Zitat, verbesserte Arbeitsmarktintegration und eine Reduzierung der Leistungsberechtigten eintreten. Zunächst einmal klingen die Summen nicht unerheblich. Im kommenden Jahr könnte mit dem Wechsel zur Grundsicherung 86 Millionen Euro eingespart werden. Nicht mal 100 Millionen? 0,086 Milliarden? Okay, 2027 werden die erwarteten Einsparungen derzeit auf 69 Millionen Euro geschätzt. Zunächst einmal klingen die Summen nicht unerheblich. Demgegenüber stehen aber Gesamtausgaben des Bundes für Bürgergeld. Die lagen im vergangenen Jahr, Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge, bei rund 47 Milliarden Euro. Die Einsparungen allein aufgrund der Gesetzesänderung fallen daher nicht ins Gewicht. Recherchen der Süddeutschen Zeitung zufolge lassen sich noch nicht einmal 0,2% der Ausgaben für das Bürgergeld durch die Reform herausholen. Und ab dem Jahr 2028 rechnet das Bundesarbeitsministerium sogar mit Mehrausgaben von 10 Millionen Euro, um den Vermittlungsaufwand der Arbeitsagentur zu stemmen. Das klang vor anderthalb Monaten bei Kanzler Merz noch ganz anders. In einem Interview zeigte er sich damals überzeugt, beim Bürgergeld ließen sich rund 10% der Kosten einsparen. Eine Größenordnung von 5 Milliarden Euro im Jahr. Im Jahr. Von einer, Zitat, Mindestgrößenordnung sprach der CDU-Politiker und betonte, Zitat, also wenn wir uns nicht mehr trauen, in einem Transfersystem, das in die falsche Richtung läuft, 10% einzusparen, dann versagen wir vor dieser Aufgabe. Ich möchte an dieser Stelle der Erste sein, der es einfach tut, weil es wichtig ist, die Worte des Bundeskanzlers hier zu nutzen, um ihm das entsprechende Zeugnis auszustellen. Damit diagnostiziert Friedrich Merz der aktuellen Regierung Versagen. Friedrich Merz sagt, die Regierung versagt. Gut. Auch das Arbeitsministerium hat sich beim Thema Sozialleistungen einen Sparkurs verschrieben. Beim Bürgergeld sollen im kommenden Jahr laut aktuellem Haushaltsentwurf 1,5 Milliarden Euro eingespart werden. Diese Summe soll auch dadurch zustande kommen, dass neue Geflüchtete aus der Ukraine nicht mehr unter das Bürgergeld fallen, sondern die geringsten Asylbewerberleistungen erhalten. Doch von den von März in den Raum gestellten Sparbeiträgen in Milliardenhöhe, dank der neuen Grundsicherung, ist beim Ministerium nun keine Rede mehr. In Kraft treten soll die Grundsicherung im Laufe des kommenden Jahres. Kernpunkt der geplanten Reform ist, dass den Grundsicherungsbeziehenden früher in großem Umfang als bisher die Leistungen gekürzt werden können, wenn sie etwa Termine versäumen oder ein Jobangebot ablehnen. Bei mehrfachen Verstößen soll es sogar möglich sein, ihnen das Geld komplett zu streichen, inklusive der Zahlung für Miete und Heizung. Verfassungsgericht sagt nein übrigens. Rechte und Pflichten in der neuen Grundsicherung würden verbindlicher geregelt. Man setze auf mehr Mitwirkung, hieß es aus den Regierungskreisen. Wer Hilfe braucht, kann sich auf Unterstützung verlassen, aber wer arbeiten kann, muss auch daran mitwirken, wieder für sich selbst zu sorgen. Doch noch kann sich am Entwurf des Ministeriums einiges ändern. Und auch wenn sich diese Eckpunkte der Koalitionsspitze von CDU, CSU und SPD in den vergangenen Wochen gemeinsam geeinigt hätten, der Entwurf wurde nur im Rahmen der sogenannten Frühabstimmung zunächst ans Kanzleramt verschickt. Auf dieser ersten Stufe werden Gesetzesentwürfe abgestimmt, bevor sie in alle Ministerien verschickt werden und die Anhörung von Verbänden eingeleitet. Danach soll die Reform noch dieses Jahr vom Kabinett auf den Weg gebracht werden und dann ins parlamentarische Verfahren gehen. Im Arbeitsministerium wird eine erste Beratung des Gesetzes im Bundestag vor Weihnachten angestrebt. Also, es ist noch möglich, dass sich daran was ändert und dieses unglaubliche Einsparungspotenzial sich vollkommen entfaltet. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass sich da nicht mehr viel bewegt, vielleicht noch ein paar Millionchen dazu. Aber wir haben ganz am Anfang offen von Milliardenbeiträgen gesprochen. Jeder, der bei klarem Verstand ist, hat das als ganz schnellen Blödsinn herausgearbeitet und sich da sehr klar positioniert. Die Leute, die sich damit haben mehr oder weniger in Masturbations-Ekstasehöhen geredet haben, werden nun ein trauriges Erwachen erleiden, denn wer hätte ahnen können, dass den Armen, den Schwachen noch mehr wegnehmen, nicht das Einsparerfolg, den Einsparerfolg bringt, den man hätte vermuten können. Wer hätte das ahnen können? Jeder, der bei klarem Verstand ist. Rückblickend muss ich sagen, hätte ich gegenüber Kai Whittaker in der ARD-Sendung wirklich noch mehr gottlos auf Mutter gehen müssen, weil es das gilt festzuhalten, der Typ, die Witzfigur, hat von denselben Zahlen in der Show geredet. Alles gelogen! Es war alles gelogen! Jeder von den Clowns hat einfach seine Bälle in die Luft geworfen, seine Clownsnase aufgesetzt, sich geschminkt und hat dann gesagt, ja, hier, ha, guck mal, wie ich jonglieren kann. Das ist alles gelogen gewesen, Alter. Und er sitzt in der Arbeitsgruppe. Kai Whittaker war der Typ, der mit an diesem der hat zu dem Zeitpunkt, wo ich ihm gesagt habe, dass das alles Blödsinn ist, schon gewusst, was bei rumkommt. Der sitzt in der beschissenen Arbeitsgruppe. Der hat vor laufenden Kameras in sein beschissenes Mikro geblubbert, dass er das Einsparpotenzial von 3 Milliarden für möglich hält. Wir schaffen nicht mal das. Wir schaffen nicht mal 100 Millionen. Nicht mal 100 Millionen. Hä? Was für ein Lügnerverein. Das ist doch wirklich nur gelogen. Anders kannst du das doch nicht bezeichnen. Inkompetente Clowns, Alter. Nun, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und jetzt werden wir darauf warten, was es dann am Ende in der finalen Gesetzgebung bedeutet. Die haben einfach alle angelogen. Die haben von Dingen gesprochen, die jeder als Bullshit enttarnen konnte. Aber sie haben trotzdem gelogen. Und noch mehr gelogen. Und als man sie darauf angesprochen hat, haben sie sich nicht korrigiert, sondern nur noch mehr gelogen. Sie verkaufen diese Leute, haben ein Einsparpotenzial bei Leuten verkauft, bei denen man das nicht einsparen kann. Und sie haben sich als Ziel gesetzt, die Schwächsten der Schwachen zu geißeln. Menschen, die am absoluten unteren Ende der Gesellschaft stehen, die durch Medienhäuser, Medienschaffende seit der Einführung Hartz IV förmlich zerdrückt werden, zertreten werden, Menschen zweiter Klasse sind. Und es ist immer noch möglich, in 2025 idiotischen Allmanns zu erzählen, dass sich die wirtschaftlich schlechte Lage und das schlechte Empfinden der deutschen Positionierung international durch die Geißelung von Armen verhindern lässt. Das tut es nicht. Das ist es nicht. Es gibt da kein Potenzial zu holen. Wir denken in die falsche Richtung. Arme Leute sind nicht das Ziel von irgendwelchen wirtschaftlichen Erfolgen. Den Bürgergeldempfängern irgendetwas wegzunehmen, verbessert kein Gehalt einer Aldi-Kassiererin. Kein einziger Cent kommt dazu. Nichts kommt dazu. Niemand verdient deswegen mehr. Niemand kann deswegen besser einkaufen. Niemand hat deswegen eine geringere Miete. Nichts davon trifft zu. Nichts wird verbessert. Hier geht es nur darum, Leuten, die Scheiße fressen, zu zeigen, dass es Leute gibt, die noch mehr Scheiße fressen. Da sagt dir jemand, der 200 Euro die Stunde verdient, erzählt jemand, der 20 Euro die Stunde verdient, dass jemand, der nicht mal Mindestlohn verdient und am Existenzminimum klebt, dass der das Problem ist. Das ist, so ist es. Fucking insane. Es ist unfassbar. Und dann laufen dahergelaufene Roboter durch die Gegend und sagen, ja, aber es ist ja fair. Bruder, wenn es fair wäre, würden wir Bürgergeldempfängern 700 beziehungsweise 800 Euro im Monat zahlen. Das wäre fair. Und nicht diese Scheiße hier. Und die Tatsache, dass sich Menschen mit niedrigen Einkommen die Frage stellen, warum zur Hölle verdiene ich so wenig, da lohnt sich das Bürgergeld fast ja mehr, heißt nicht, dass das Bürgergeld reduziert werden muss, sondern dass dein beschissener Lohn steigen muss, Horst. Dein Lohn muss steigen. Du kriegst doch nicht mehr Geld, nur weil irgendjemand weniger Geld hat. Denk doch mal nach, Horst. Das ändert doch nichts. Das war der letzte Artikel, den ich heute habe. Und so sieht leider die Wahrheit aus. Was heißt leider? Aber so sieht sie halt aus. So sieht sie halt aus. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Das waren die Nachrichten.